Ja, in der Tat hat am Freitag spätabends meine Frau mein Telefon genommen, wo mein Kalender auch einsichtig ist. Und festgestellt, jetzt beginnt dein Urlaub. Wir hatten gerade von Montags bis Freitags Dienst auf der Sommerbibelschule, 14 Gottesdienste, meine Stimme noch angeschlagen. Und dann entdeckt sie zwei Termine. Wie? Du bist am Samstag noch bei der Universität Hamburg und dann bist du noch in Soltau. Was hat dich denn geritten? Und dann sagte ich, naja, bei der Universität wahrscheinlich der Missionsbefehl. Und bei der Soltau-Gemeinde war vielleicht so ein bisschen nostalgische Sehnsucht an die alte Region, die ich vor 3 Jahren verlassen habe und jetzt da im Lübecker Raum ansässig bin. Ein Stück Gottes Wort, das mir aufs Herz kam für euch. 1. Lukas 18, Vers 8. Da spricht Jesus Christus, doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, diesen Glauben finden auf der Erde. Ich will die ganze Geschichte mit der Frau oder der alten Dame und dem ungerechten Richter nicht öffnen, aber eine Fürsorge unseres Herrn Jesus Christus in unsere Mitte stellen, dass er eine Zukunftssorge für uns in sich trägt, ob wir in der Endzeit es schaffen, einen lebendigen Glauben, der Qualität hat, in uns noch zu tragen. Und eigentlich sehen wir in der Heiligen Schrift ganz viele ähnliche Bibelverse wie seid wach, steht fest im Glauben, 1. Korinther 16, 13 oder 2. Korinther 13, 5. Prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Das sind ja alles Briefe an Christen. Oder Paulus an Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, lass nicht nach. An die Epheser, ergreift den Schild des Glaubens. Und so geht das munter weiter. Wir finden, dass unser Herr auch mit seinen eigenen Jüngern Mühe hatte, sie in diesen ruhenden Glauben zu finden, den er so in sich trug. Er sagte einmal, oh ihr Unverständigen und im Herzen Trägern, all das zu glauben, was die Propheten vorher geredet haben. Er ruhte im Wort Gottes mit seinem Glauben, während andere Gläubige sich durch Zeitereignisse, durch Geschehnisse, durch neue Gedanken ganz furchtbar geschwächt fühlten in ihrem Glauben. Die Bibel sagt uns, dass der Glaube seine eigenen Gesetzmäßigkeiten hat. Er ist nicht machbar von uns aus, sondern die Bibel sagt in Römer 10, dass das Wort Gottes, wenn es inspiriert ist durch den Geist Jesu, in der Lage ist, in uns ein Saatkorn des Glaubens in das Herz zu sehen. So in der Luther-Übersetzung heißt es, der Glaube kommt aus der Predigt. Nun muss ich sagen, bei weitem kommt nicht aus jeder Predigt Glaubemöglichkeit raus. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn das Wort Gottes nur als toter Buchstabe verkündet wird, wir sagen auch als Information, Logos, dann kann dieses Geheimnis des Glaubens nicht bei den Zuhörern entstehen. Kommt aber der Geist Jesu da rein, wird das geschriebene Wort Logos zum inspirierten Wort Gottes Rhema. Das sind die beiden altgriechischen Begriffe, die dort stehen. Und dieser Glaube findet nicht im Verstand statt, sondern in unserem Herzen, mit dem dem Herzen ist auch die Fähigkeit vorbehalten zu lieben. Der Verstandesliebe wird nicht lange halten. Die Liebe ist ein Geheimnis. Gott ist die Liebe. Und wenn in unserem Herzen Liebe Raum findet, ist das etwas ganz Souveränes und Großartiges, was wir wissen, was wir nicht herstellen können. Wenn es aber zu uns gekommen ist, möglicherweise mit Liebe auf den ersten Blick, und wir verstehen es zu bewahren, dann deutet es etwas von dem Geheimnis an des Glaubens. Wenn dieser Glaube an Christus zu uns gekommen ist, ist das der Start. Und jetzt sollen sich in unserem Herzen ganz viele Aspekte des Glaubens ausbreiten, gemäß seiner verschiedenen Verheißung, die Bibel hinterlassen hat, unser Erbe, das in Jesus Christus gültig ist. Der Glaube hat die größte Verheißung für uns Christen. Die Bibel sagt, durch Jesus, dem Glaubenden, ist alles. Boah, alles möglich. Kein Wunder, dass der nicht will, dass wir glauben, versucht, unseren Glauben zu schwächen. Weil durch den Glauben würden wir die Möglichkeit und die Macht Gottes in unser Leben rufen, seine Segnung und auch Segnung in das Leben von anderen Menschen transportieren. Und das weiß Satan. Die Bibel zeigt uns, wie er versucht, uns davon fernzuhalten. Und der erste Punkt ist, dass er versucht, unser Herz, wo das Glaubenssaat reinkommt, Saatgut reinkommt, das irgendwie zuzumachen. Matthäus 13 lehrt Jesus über das vierfache Ackerfeld und beschreibt aber das Herz eines Menschen, dass diese Rema-Botschaft Jesu, die Glauben zeugen soll, in uns zur Blüte bringen sollte. Aber es kann einfach plattgefahren sein wie ein Weg, weil man nicht versteht, weil man nicht zuhört. Und du kannst hier heute Morgen sitzen, aber mit deinen Gedanken zu Hause sein oder irgendwo. Und dann ist dein Herz wie ein Weg und du wirst nichts mitnehmen aus diesem Gottesdienst. Du hättest dir die Zeit sparen können, um es mal direkt zu sagen. Oder wenn dein Herz bitter geworden ist, auch felsig geworden ist, wissen wir, es hat keine Verheißung. Oder wenn Sorgen in dein Leben eingezogen sind, und wie Dornen alles ersticken, was vom Wort Gottes kommt, dann sind das die Gedanken, die dich berauben, göttliche Gedanken aufzunehmen und aus diesen Gedanken heraus zu leben und geistliche Kraft zu nehmen. Satan weiß aber auch, dass er uns irritieren kann, indem er Furchtgedanken in uns reinbringt. Und wenn man so die Medien verfolgt der letzten Jahre, was für eine Furchtbotschaft nach der anderen, die uns daheim sucht. Die Heilige Schrift zeigt uns auch in Jeremia 6,19, dass wir dieser Furcht nicht Raum geben sollen. In Römer 12,2, dass wir tatsächlich diese Erneuerung unseres Denkens im Visier haben, damit die Tür geöffnet wird für Herzensbotschaften. Martin Luther hatte gesagt, du bist heute das, was du gestern gedacht hast. Das, was jemand von sich aus denkt, bestimmt seine Zukunft, sagt Mark Twain. Und jetzt könnte ich noch viele andere Zitate geben von Menschen, die tatsächlich beobachtet haben, dass wenn wir die richtigen Gedanken denken, dass wie eine Saat ist, wenn wir unsere Gedanken aus dem Wort Gottes nehmen, die in unserem Leben sich ausbreitet. Hiob hat seine Krise und das Unglück so beschrieben, in Hiob 3,25, dass die Gedanken, die ich befürchtet habe, die sind tatsächlich später eingetroffen. So steht es in Hiob 3, Vers 25. So, wir sind also sehr aufgerufen von der Heiligen Schrift, dass wir uns nicht irgendwelchen irritierenden, schwächenden und angstmachenden Gedanken Raum geben, sondern diese gute Botschaft von Jesus, wenn wir sie aufnehmen können, bewahren in uns und auf keinen Fall, wenn es irgendwie geht, dieses in uns halten. Die Bibel sagt in Hebräer 10,35, werft euren Glauben oder auch euer festes Vertrauen nicht weg, weil es doch eine große Belohnung bekommt von Gott. Denn Gottes Wort und seine Zusagen sind wahr und sind gültig. Wenn Jesus in der Beziehung zu uns anfängt, unseren Glauben festigen zu wollen, führt er uns raus aus diesen schönen ersten Bekehrungswohlgefühlen und versucht uns zu trainieren wie ein Sporttrainer den Sportler, damit er neue Ebenen angeht und auf mit ihnen merkt, es steckt noch mehr in mir. Und Jesus weiß auch, dass in uns mehr steckt als das, was wir als Christ, als wir uns für Jesus entschieden haben, bisher leben. Und so gibt es dann Lebensabschnitte, die sind nicht so schön, aber sie sind positiv gesehen Herausforderungen. Und wenn wir unsere Latte reißen als Hochspringer, dann versuche es noch einmal, nicht? Heißt es so schön in einem Kinderbuch. Versuch es noch einmal. Johannes 6, Vers 66, kannst du einen Abschnitt lesen, nachdem Jesus die Menschen sehr beeindruckt hat, indem er die Bergpredigt hielt, mittlerweile auf dem Zenit seines Erfolges stand, sogar aus zwei Brötchen 5000 Männer plus speiste. Dann sind die Leute ihm nachgelaufen, haben gesagt am anderen Tag, was machst du heute für ein Wunder, damit wir noch mehr an dich glauben. Und er sagt, Jesus, mit einem pädagogischen Ziel, einem Ziel der Erziehung für dich, du kriegst kein Wunder mehr. Denn dein Glaube soll nicht auf den Wundern, die ich tun kann, beruhen, denn Wunder kommen und gehen, sondern dein Glaube soll auf dem Wort Gottes ruhen, welches ewig ist. Und dann sagt er ihnen, ich bin das Brot des Lebens für euch. Wer mein Fleisch nicht isst, mein Blut nicht trinkt, hat keinen Zugang zum Reich Gottes und zu den Geheimnissen und Möglichkeiten des Reiches Gottes. Und dann heißt es da, von da an verließen ganz viele Gläubige Jesus und gingen nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus seine 12 Jünger, wollt ihr jetzt auch gehen? Und Simon Petrus antwortet und sagt, Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Du hast doch die Worte ewigen Lebens. Da kommt es wieder vor, das ewige Wort. Und hat die Situation gerettet, denn die anderen Jünger haben dann auch gesagt, ja, das stimmt. Also sie haben sich diesem erlösenden Gedanken angeschlossen. Wahrscheinlich hat Petrus auch an sein Leben gedacht, bevor er Christ wurde und all die dummen Sachen, die er gelebt hat und sagt, da will ich nicht wieder zurück. Ich möchte mit Jesus durchs Leben gehen, auch wenn es jetzt hier im Moment ein bisschen schwer wird. Tatsächlich ist es so, dass Jesus nicht nur sehr erfolgreich Menschen angezogen hat, die gerne ihm zuhörten, sondern die Menschen hörten ihm so lange gerne zu, solange es ihnen gefiel. Und solange sie ihre Wünsche und Bedürfnisse bedient bekommen. Und da geht es schon los, lieben Christen. Wie lange wollen wir gläubig sein? Solange der Service des Hauses Gottes stimmt, solange die Segnungen des Herrn von morgens bis abends bei uns präsent sind. Wie lange wollen wir Jesus nachfolgen? Solange alles gut läuft. Und wenn du sagst, nee, Pastor, das hast du jetzt sehr schön gesagt, da wollen wir nicht zugehören, so möchte ich dich doch mal ein bisschen erinnern, dass es Abschnitte vielleicht in deinem Leben gibt, die deinen Glauben reduziert haben. Du bist dann zwar noch gläubig, aber nicht mehr so doll, sagte mir mal eine Dame. Ja, früher war ich ja ganz doll gläubig, aber jetzt ist das und das passiert, jetzt bin ich nicht mehr so doll gläubig, aber ich glaube noch. Und diese reduzierte Form kann tatsächlich geschehen. Und wir sehen, dass Jesus eben nicht der Antwortkasten ist, der alle unsere Verwöhnungsprozesse bedient, sondern dass er ein Herr ist, der auch Worte in unser Leben spricht und uns auch Dinge zumutet, die nicht so schön sind. Paulus hat einmal einen goldenen Satz hinterlassen für diesen Prozess, in dem er sagte, uns ist auf Christus hin, also was unsere Beziehung zu Jesus betrifft, nicht nur geschenkt, an ihn zu glauben, wo wir sagen, Hurra, hurra, er glaubt, ja, wenn ein Atheist gläubig wird und sich zu Jesus hält, ist ja auch was Schönes. Aber diese Relativierung, dass er sagt, nicht nur, als wäre der Glaube nicht das Größte und Schönste und Höchste, sondern was kommt denn da, was steigert noch den Glauben? Und dann sagt er, sondern auch für ihn, Jesus Christus, zu leiden. Das würden wir nie in unseren Kalender schreiben. Für ihn zu leiden. In Wirklichkeit sind Leidensprozesse dazu da, unseren Glauben zu vertiefen oder unseren Glauben zu prüfen. Und Jesus darf unseren Glauben prüfen, meint ihr nicht? Er hat das Recht dazu. Und zu diesem Grundgedanken werde ich diese Qualität des Glaubens noch finden, wenn der Sohn des Menschen, also Jesus Christus, wiederkommt. Eine alte Bibelarbeit eingefallen, die ich dann ausgegraben habe. Ich habe eigentlich über jeden Jünger Jesu so eine Bibelarbeit, aber die passt hier besonders rein. Es ist kein geringerer als den, den wir so hinläufig den ungläubigen Thomas nennen. Und ich möchte ein paar Dinge rauspicken aus seinem Leben, die hier eigentlich das Gesagte jetzt in eine Geschichte kleiden. Es heißt dort, Johannes 20, 24, da war Jesus auferstanden, Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt der Zwilling, war nicht bei den Jüngern, als Jesus dort erschien. Da sagten die anderen Jünger, der muss natürlich jetzt herkommen, haben ihn aufgesucht, wir haben den Herrn gesehen, er sprach aber zu ihm, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, werde ich nicht glauben. Diesen Mann lohnt sich genauer anzuschauen, weil er eigentlich etwas von unserem Christsein widerspiegelt. Vielleicht zunächst sein Typ. Ich freue mich, dass Jesus so unterschiedliche Typen an seine Seite ruft. Dieser Mann war sehr sensibel und leicht in eine Depression zu kriegen, wenn die Umstände ein bisschen schwieriger wurden. Das war schon mal, als der Freund Lazarus schwer krank wurde und dann gestorben ist. Und dann heißt es da in Johannes 11, 16, als Jesus ihm klar sagte, er ist gestorben. Dann sagt er, lasst uns nun zu ihm gehen, damit wir mit ihm sterben. Der hat also eine schwere Depression bekommen. Ja, jetzt traurige Gedanken heißt das, ja. Und will jetzt plötzlich nicht mehr leben, weil ein Freund gestorben ist. Einerseits sympathisch, andererseits sagt man, so ist das Leben. Hey, Thomas, kannst dich doch nicht gleich dazu beerdigen lassen. Es geht ja weiter. Aber ich zeige damit, Jesus hat so einen Menschen, der sehr sensibel ist, und der auf Schwierigkeiten etwas krasser reagiert als der Durchschnitt, an seine Seite geholt. Und die Geschichte an der Seite Jesu ist eben deswegen interessant, weil es Jesus offenbart, wie er mit solchen Leuten umgeht. Ich habe eine zweite Stelle gefunden, Johannes 14, 5. Da hat Jesus zum wiederholten Mal erklärt, dass jetzt seine Zeit der Wirkung auf der Erde vorbei ist. Dass er einen schweren Gang zum Kreuz hat, dass er aber auffahren wird zum Vater und den Tod überwinden wird und dass er im Himmel thronen wird und dass er wiederkommen wird. Das hat er ihnen mehrfach erklärt. Im Matthäus-Evangelium gibt es 3 ganze Kapitel in Bezug auf diese Zeit. So, und jetzt ist er so ziemlich im Finale im Dienst und dann sagt er nochmal, ihr wisst, wohin ich gehe. Und den Weg kennt ihr auch. Und wer meldet sich? Thomas. Es erinnert mich so wie in der Schulklasse. Ich weiß nicht, ob ihr solche Passagen kennt. Der Mathelehrer hat also zum 10. Mal die Formel erklärt. Und alle Fragen beruhigt. Und nach einer Gedankenpause meldet sich Thomas. Und die ganze Klasse sagt, oh nein, die beißen in die Tischkante und kriegen eine Krise. Der hat es immer noch nicht begriffen. Also er war vielleicht nicht immer aufmerksam, weil er so seine eigene Gedankenwelt hatte. Aber es war ihm auch sehr wichtig, den Weg zu wissen. Und wie man da hinkommt und was das Ziel betrifft. Und er hat wahrscheinlich öfters nachgefragt, weil ihm Dinge wichtig waren und er etwas langsamer begriff. Und die Jünger haben ihm deswegen sicherlich schon so manchen Vogel gezeigt. Du nervst, du hältst den Lehrprozess auf. Aber ich mag ihn. Also nach Wilhelm Busch ist dein Ruf erst ruiniert, lebt sich's gänzlich ungeniert, bleibt er also sich selbst treu und fragt nochmal. Und ich bin so froh, dass er gefragt hat, sonst hätten wir nie diese geniale Antwort. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Besonders wichtig, was jetzt kommt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist deswegen wichtig, weil wir so viele Religionen einmal bekommen werden. Das wusste Jesus. Und dann jeder behauptet, das ist ein Alternativweg, das ist auch noch ein Alternativweg. Es muss nicht Jesus sein, es gibt noch andere, wir haben ja alle nur einen Gott. Und so wird unsere Gesellschaft mürbe geredet, der Fülle dieser Gedanken. Aber Thomas selbst hat ganz normal auch so eine Bekehrung erlebt, vielleicht wie du, lieber Zuhörer. Und falls ein Gast sein soll, der das noch nicht erlebt hat, das läuft in etwa so wie bei ihm. Er hört die gute Nachricht von Jesus, dass er gekommen ist, um Gott und Mensch zusammenzubringen. Es gibt so viele Menschen, die Gott suchen und nicht finden. Nicht finden. Und er möchte das, was uns von Gott trennt, wegnehmen. Das sind unsere Fehler, die wir gemacht haben, all die Sünden, die wir getan haben. Gott ist heilig und wir sind durch unsere falschen Werte, falschen Entscheidungen vor ihm schmutzig geworden, unter eine Kraft gekommen, die Bibel Sünde nennt, und die das Recht hat, uns von Gott zu trennen. Und Christus kam nun, um die Strafe dieser Sünde auf sich zu nehmen, und er würde auch deine Sünde wegnehmen, wenn du ihn darum bittest. Und er würde dich wieder zusammenbringen. Und dann ist Glaube persönlich. Dann hast du nicht mehr die Idee, Gott mit sie anzureden. Das ist dann so vertraut, dass er dein Vater im Himmel wird. Und er hat diese Bekehrung vollzogen, recht radikal. Manche melden sich bei so einem Aufruf, sagen, ja, ich will auch Christ werden, aber sie lassen sich nicht wirklich drauf ein, es ändert sich nicht, sie leben ihr altes Leben weiter. Aber Thomas hat das wirklich gelebt, das neue Leben. Der ist Jesus nachgefolgt, der wollte mehr von ihm wissen. Er ließ sich berufen als Jünger und hat seine Wohnung abgemeldet, sein Telefon abgemeldet oder wie auch immer das damals so war. Jedenfalls hat er das ganze Netzwerk, das einen manchmal so hält, zur richtigen Nachfolge, hat er einfach mal beiseite getan, Tennisclub, Skatclub, ich weiß nicht, was, wo er drin steckte. Jedenfalls folgte er Jesus nach. Und das war nicht nur eine Woche, sondern es ging über Jahre. Die erste Station war Hochzeit zu Kanaan. Und ich kann mir gut vorstellen, als er da mitkriegte, dass Jesus riesige Mengen Wasser zu Wein machte mit einem Gebet, und alle Hochzeitsgäste dort überglücklich sah, dass er so heimlich sagt, ja, das war die richtige Entscheidung, der ist gut, der kann's. Also mit dem will ich durchs Leben, der kann also mehr als Brot essen, der ist übernatürlich. Ja, es war ihm eine Ehre, sich um diesen Jesus zu kümmern, für ihn einkaufen zu gehen, die Lagerstätte zu bereiten. Später dann, als die Leute mehr und mehr ihn hören wollten, Christus, und von ihm Dienste erleben wollten, war er so eine Art Bodyguard, also er organisierte und schützte auch Jesus ein wenig und sah natürlich viel. Er sah, wie Jesus Kranke heilte, das war am auffälligsten. Und er sah, wie dieser Herr auch Kraft hatte über Natur und Gewalten. Als sie mal mit ihrem Schiff fast unterging, stand er auf, gebot Wind, also Sturm und Wellen, die automatisch gehorchten. Und ich meine, da fällt einem schon die Kindlade runter. Man sagt, boah, das kann er auch noch. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Thomas über die Zeit tatsächlich merkte, das war die beste Entscheidung, die ich gemacht habe. Und ich sehe richtig, wie in seinem Herzen der Glaube wächst. Könnt ihr euch das vorstellen? Mit jedem Wunder, das Jesus tat, mit jeder souveränen Handlung, souveränen Antwort. Und er kriegt das alles mit, er stärkt deinen Glauben ungemein. Und als dann noch sein Kollege Petrus auf dem Wasser gehen wollte, er hätte das jetzt nicht gemacht, Thomas war da defensiv und vorsichtig. Aber immerhin, er sagt, also wenn er es auch nicht weit geschafft hat, es hat funktioniert. Da ist noch Potenzial für die Zukunft. Und als diese großartige Speisung der 5000 war, wir genießen das Ergebnis, aber das davor, das ist Thomas ja auch durchlaufen. Die haben ja gesagt, Jesus, du redest jetzt so lang, willst du die nicht mehr entlassen? Wir haben schon zwei Mahlzeiten drüber und die Kinder quengeln und so weiter, mach mal Schluss. Jesus sagt, gib ihnen doch zu essen, ich bin noch nicht fertig. Ihr kennt diese Geschichte und zu guter Letzt haben sie da zwei Brötchen. Der Herr sagt den Jüngern, kommt mal her, wir beten dafür. Vorher mussten die da 100 Gruppen sich lagern. Also eine Menge Organisation. Da sitzt der Thomas mit den anderen und Jesus teilt diese zwei Brötchen noch durch 12. Könnt ihr euch vorstellen, wie viel er abgekriegt hat? Und dann spricht der Herr seinen Segen, aber da ist jetzt nichts größer geworden. Thomas hat nachgeguckt. Und dann sagt der Herr, jetzt gib denen zu essen. Und spätestens hier merken wir, dass wirklich sein Glaube gewachsen ist. Weil wer so einen starken Glauben nicht in sich trägt, der macht sich doch nicht zum Narren und geht mit so einem Kleinen zur ersten 100er-Gruppe, um ihren Hunger zu stillen mit dem. Also es ist ja schwer, allein auf die Leute zuzugehen. 1000 Gedanken gehen da durch deinen Kopf. Ich sage, was machst du hier? Aber Thomas hat das genommen und hat es gewagt, ein Stück davon noch abzubrechen, dem Nächsten zu geben. Und als das dann in der Hand nachwuchs, ja, dann war er drüber weg. Dann hat er verteilt und dann merkt er, es fließt, es geht auch durch mich. Man möchte sagen, meine Zeit, was ist das für eine Glaubensentwicklung in diesem jungen Herzen von Thomas, der ja eigentlich labil ist, der ja eigentlich anfällig ist für Schwierigkeiten. Und dann erlebt er noch die Totenauferweckung von Lazarus, kommt aus seinem Gedankentief und jetzt meint man, jetzt kann nichts mehr ihn umhauen. Dann war er selber gesendet worden, ohne Jesus los, mit einem anderen Kollegen, den anderen Leuten das Evangelium predigen. Die haben sich bekehrt unter seiner Predigt. Die sind geheilt worden unter seinem Gebet. Selbst Dämonen, haben sie gesagt, sind uns untertan gewesen. Das war wie Jesus selbst. Und nun möchte man denken, Freisetzung total, alles läuft seinen Weg. Denkste. Ja, ihr seid Bibelleser, ihr kennt das alles, was ich hier erzähle. Aber in diesem Zusammenhang könnte die ganze Geschichte jetzt nochmal eine seelsorgerliche Komponente bekommen, für dich und für mich. Da ist jetzt etwas Widersprüchliches am Kommen. Sie sind im Garten Gethsemane, sie beten, schwere Gebete, Jünger schlafen ein und so weiter. Jesus hat vorhergesagt, heute ist die dunkle Nacht. Und dann wird es schlimm. Und als die Soldaten kamen, Jesus gefangen nahmen, das war die erste Irritation seines Glaubens. Weil vorher, die wollten ihn schon mal die Klippe runterschmeißen in Nazareth, da kam immer so eine Aura auf Jesus und dann ging der da durch und keiner konnte ihm was. Das war normal. Aber wenn es darum ging, jetzt diese Aura auszumachen, da kam nichts vom Himmel. Die nahmen, einfache Soldaten nahmen Jesus gefangen und führten ihn ab zur Gericht, also vor Gericht. Und dort hat man dann hat Thomas gesehen, dass er nicht der Einzige war, der um sein Leben lief. Die anderen ließen ihn auch alle allein. Und dann kamen die ganzen Prozesse um Jesus herum, der Spott, den er ertragen musste, die Auspeitschung und dann die Vorführung und dann die Alternative, einen Mörder namens Barabbas alternativ freizulassen oder Jesus. Und das Volk entschied sich gegen Jesus. Eigentlich, das sind alles so Dinge, wo du denkst, das passt jetzt nicht mehr. Mir ist sehr markant in Erinnerung, als noch Wehrpflicht war, wie ein Jugendlicher aus unserer Jugendgruppe in Tostedt nach ein paar Monaten zu mir kam und sagte, Pastor, ich muss mal reden. Ich bin so motiviert in diesen Wehrdienst gegangen, war da im Sechsbettzimmer und nahm abends vorm Schlafengehen meine Bibel raus, wie ich das zu Hause auch mache, und las noch ein bisschen drin, mein Gebet zu sprechen. Und da hat ein Kollege da oben runtergeguckt, sagt, was liest du denn da? Bist du ein Intellektueller? Und er sagt, nee, das mache ich immer abends, ich lese die Bibel. Und dann ging der Spott los. Leute, wir haben Frommen hier, guck mal da, bist du Christ? Und dann sagt er, ging das tagelang. Und irgendwann, nach 3-4 Wochen, konnte ich nicht mehr und habe das gelassen. Ich will ja auch geliebt werden, ich will ja auch verstehst du, du kommst glaubensstark rein und dann läuft es nicht so, wie man denkt. Und das hat er auch durchlitten. Es lief nicht mehr so, wie er dachte. Es lief eben Gegenteil, konträr. Ich erinnere mich an meinen Schulunterricht, als wir nach einer langen Sommerpause, also Sommerferien, einen neuen Lehrer bekamen. Und der eröffnete seinen Unterricht mit Evolutionstheorie und fragte, ob es jemand gibt, der glaubt, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Wie alt war ich? 10, 11 Jahre? Und ich dachte, hey, wir haben einen frommen Lehrer. Und melde mich gleich zur Sympathie. Ich! Und er guckt mich an und sagt, na, dir werden wir helfen. Und die ganze Klasse lacht. Das war so gefühlt, als wenn man Jesus von mir aus der Klasse raus gefangen führt. Als wenn sich etwas trennt. Wir waren so eng zusammen und jetzt so ein Gegendruck. Und das macht was, selbst mit dem stärksten Glauben. Das beobachte ich bei Thomas auch. Jesus hat sie ja gelehrt und gesagt, wer also von meinem Wasser trinkt, wird nimmermehr dürsten. Er wusste ja, was mit Jesus geschehen hat, sonst hätte er sich nicht darauf berufen, er will seine Finger da reinlegen in die Nägelmale. Und er hat wohl auch mitgekriegt, dass Jesus sagt, mich dürstet. Er hat ja gesagt, wer von meinem Wasser nimmt, den dürstet nimmermehr. Vielleicht ist er auch durcheinander gekommen. Oder er hat zu seinen Jüngern gesagt, der Vater lässt mich nie allein. Und am Kreuz sagt er dann, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Weißt du, es gibt manchmal Lebensabschnitte, da scheint sich alles zu widersprechen. Und es ist, als wenn der Unglaube Nahrung kriegt. Und dann erleben wir zu guter Letzt, dass Thomas stirbt. Jesus stirbt, entschuldigt. Und in Thomas auch was stirbt, so wollte ich es formulieren. Denn er wollte nicht mehr glauben. Er konnte nicht mehr glauben. Er macht einen Riesenfehler, als er mitkriegt, dass Christus stirbt. Er geht nicht in die Gemeinschaft der anderen Mitchristen, die sich täglich trafen, am geheimen Ort, weil sie auch um ihr Leben fürchteten. Aber sie hielten zusammen. Und Thomas in seiner Glaubenskrise setzt sich ab und geht in seine Einsamkeit. Ist wahrscheinlich irgendwo ein Zimmer gemietet und schmollt da und leidet, dass die Sache des Glaubens, die so großartig begann über Jahre, so einen Knick kriegte in seinem Leben. Ich weiß nicht, was bei dir abgelaufen ist bisher, aber wenn man nicht sich selber prüft, ob man im Glauben ist, was Paulus ja sagt, oder wenn die Fürsorge Christi, werde ich diese Qualität des Glaubens finden, wenn ich wiederkomme? Wenn man diesen Prüfgedanke des Glaubens oder sagen wir mal auch den Kampf des Glaubens nicht mehr kämpft, käme man ja gar nicht auf die Gedanken, sich selbst zu hinterfragen. Aber mich scheucht sowas auf, wenn ich sowas lese. Jesus hat Sorge, dass dein Glaube schwach werden könnte, ohne dass du es mitkriegst. Und Thomas hatte sicherlich runde Gedanken und sagte, das ist halt so. Was soll ich jetzt noch glauben? Ich habe keine Kraft da mehr jetzt zum Gebet zusammenkommen und fröhliche Lieder singen. Das ist mir alles vergangen. Er macht aber einen Fehler, weil Jesus, als er den Tod besiegt, er beschenkt diese Gemeinschaft außergewöhnlich. Ich weiß ja, dass unsere Gemeinden nicht immer so proppig sind und dass wir immer stolz sein könnten, in was für eine tolle Gemeinde wir gehen. Bei euch ist das vielleicht anders, aber Christen leiden oft auch an ihrer Gemeinde, weil alles sehr einfach ist und auch überschaubar und hat so einen riesen Glauben an einen riesen Gott und dann läuft alles so bescheiden ab und man fragt sich dann schon mal, ja, wo ist die Hand des Herrn und die Macht Gottes und die Auferstehungskräfte Jesu. Und so dachte bestimmt der Thomas auch. Ich weiß, dass unsere Gesellschaft viel stärker dasteht. Wenn ich nur an die Fußball-Bundesliga denke oder an die vollen Ränge bei Formel 1 oder an Günther Jauch, der seit, weiß nicht, schon 15 Jahre hat er da das Modell und bindet Millionen jeden Montagabend da zu seiner Wer-wird-Millionär-Show. Ja, genialer Redner, genialer Pädagoge. Ja, wenn ich an Musikleute denke, wie heißen da unsere Schlager? Sternchen, ich danke Gott, dass ich das alles vergesse, aber die Millionen von CDs verkaufen und Helene Fischer zum Beispiel, ja, die Dame, die füllt ja auch ein Stadion mal und man sagt, das haben wir nicht so. Also, wer füllt hier in Deutschland schon mal als christlicher Sänger ein Stadion? Und dann merken wir irgendwie, wir sind so alle so bescheiden. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen all diesem, darf ich mal altherbringend sagen, Glitter und Glatter dieser Welt. Es gibt einen Unterschied. Dort hat der Herr nicht zugesagt, gegenwärtig zu sein. Aber wo man zu zweit oder zu dritt im Namen Jesu zusammenkommt, da ist er mitten unter ihnen. Und das hat Thomas nicht behalten, diesen Lehrsatz. Und in seiner Einsamkeit verpasst er was ganz Großartiges. Als Christus auferstanden ist und den Jüngern begegnet, wo man in seinem Namen ja zusammen war. Tara, steht er da und segnet die ganzen erschrockenen Jünger. Und ihr könnt euch vorstellen, wie das den Glauben der Leute gestärkt hat. Eine Begegnung mit Jesus. Er hat den Tod überwunden. Es ist alles wahr und so weiter. Und sind sich bestimmt in den Hals gefallen, als er da war. Und alles war jetzt wieder im grünen Bereich. Aber dann habe ich gelesen mit euch, Thomas war nicht da. Er hat das nicht mitgekriegt. So, also merk das für deine Glaubenskrise. Ich weiß nicht, ob du drin steckst, ob noch eine kommt. Wer weiß das? Wenn Umstände unseren Glauben prüfen, Gott unseren Glauben prüft. Ich rate dir eins. Ich bin seit meinem 10. Lebensjahr in der Gemeinde Jesu. Bleib in der Gemeinde. Lass dich nicht in die Einsamkeit treiben. Denn Unglaube ist Sünde. Unglaube, übersetzt Jakobus so, ist, als wenn man sagt, Gott lügt. Das ist die Sprache des Unglaubens. Gott lügt. Thomas hätte das so nicht gesagt, aber Unglaube sagt das. Denn die Propheten haben doch gesagt, er wird den Tod besiegen. Und die Propheten haben doch gesagt, man wird seine Knochen nicht brechen. Die Propheten haben doch gesagt alles. Aber er konnte seinen Glauben nicht mehr ruhig halten auf diesem ewigen Wort Gottes und deswegen kam er in die Krise. Ja, wie ist er da rausgekommen? Das Finale ist eigentlich leicht zu erklären. Ganz anders, als er es dachte. Zunächst einmal Bewunderung an seine Kollegen. War es Petrus und Jakobus oder Johannes, die ihn aufsuchten? Jedenfalls machten die sich auf den Weg und sagten, der Thomas war nicht da, der muss her. Liebe Gemeinden, wenn mal bei euch ein Stuhl leer bleibt, wir lieben ja Stammplätze, dann sagt nicht, ach, guck mal, wie schwach im Glauben. Ich bin da. Sondern sag, der Stuhl ist leer. Wie mag's ihm gehen? Was ist los mit ihm? Und das macht Petrus. Die machen sich auf den Weg. Der hat ja keine Adresse hinterlassen. Man kann ja auch nicht mal kurz eine SMS schreiben und sagen, wo bist du? Die mussten ihn suchen und haben ihn gesucht, bis sie ihn gefunden haben. Das ist Zusammenhalt, ihr lieben Christen. Das ist Zusammenhalt, ihr lieben Christen. Habt ihr die Botschaft? Dann lebt sie. Lebt sie. Ich bitte euch drum. Es ist Christusgemäß. Als Christus ihnen erschienen ist, hatten sie sofort das Bedürfnis der Mitteilung. Das ist auch eine Form von Missionskraft. Aufgrund eines persönlichen Erlebnisses mit Jesus. So, jetzt haben die da also ihn gefunden, endlich. Und dann stehen sie da und sagen, Thomas, mach auf, wir sind's. Drinnen Stille, der schmollt, ist beleidigt und pflegt seine Depression. Und die lassen nicht locker. Weißt du, es gibt ein norddeutsches, höfliches Anklopfen. Wir wollen ja niemand zu nahe kommen. Ne? Davon wussten die nichts. Die haben so lange geklopft, bis der aufgemacht hat. Ich stellte mir das so vor, sicherlich noch mit Sicherheitskettchen und so weiter. Und kurz mal Augentest, sind sie es wirklich? Und irgendwann ging die Tür auf und dann plappern die los. Thomas, stell dir vor, wir haben den Herrn gesehen, er ist auferstanden von den Toten, er hat den Tod besiegt, genau wie die Propheten gesagt haben, er lebt, er lebt, er lebt. Und Thomas hat immer noch seinen ungläubigen Stierblick und sagt, okay, schön für euch. Was mich betrifft, so kriegt ihr mich nicht gläubig. Was sagt er damit? Es sei denn, ich lege meine Hände in seine Nägelmale, meine Hand in seine Wunde an der Seite oder Nabel. Er sagt eigentlich Folgendes. Lieber Petrus, das ist wunderschön, dass du Jesus neu erlebt hast in der Gemeinde. Aber was nützt mir dein Erlebnis? Ich will ihn selber erleben. Denn was wollte er denn tun? Er wollte seine Finger bei Jesus auf die Nägelmale legen. Das heißt im Prinzip, ich will Jesus erleben. Dann würde ich wieder glauben. Und die kriegen den mitgeschleppt und gesagt, er musste zu uns kommen. Er hat doch immer gesagt, wenn zwei oder drei und mehr in seinem Namen zusammen sind, dann kommt er dahin. Raus aus der Einsamkeit. Und haben ihn abgeschleppt. Und jetzt muss man mal sehen, da ist ja, die Bibel sagt, sie sind täglich zusammen gewesen, auch um sich zu verstecken in dieser politisch schweren Zeit. Jetzt kommen die zusammen, das war der erste Tag. Dann haben sie ihn gefunden und dann haben sie ihn zum zweiten Gottesdienst geschleppt. Die Bibel sagt, Jesus kam nicht. Optisch. Das ist immer schwer, wenn man einen Nachbarn mal in Gottesdienst mitschleppt und das war nicht sein Gottesdienst. Dann ihn noch zum Dienstagabendservice einzuladen und wenn das es nicht gewesen ist, noch den Mittwoch und den Donnerstag Gottesdienst ihn auch noch wieder hinzuschleppen. Denn die Bibel sagt, als sie wiederum zusammen waren, zum achten Mal, am achten Tag nach seiner Auferstehung, da endlich kam der Thomas-Gottesdienst. Wir möchten ja auch Menschen Jesus nahe bringen, aber unsere Instant-Evangelisationszeiten, so über anderthalb Tage, bloß nicht zu lang und nicht zu lang. Ich weiß nicht, ob die Instant-Sache immer so im Sinne Gottes ist. Er weiß ja, dass der Mensch einen inneren Weg braucht. Bill Hybels in Chicago hat in seiner großen Gemeinde eine Analyse gemacht und sagt, der Mensch braucht im Schnitt 7-mal das Evangelium Jesu Christi erklärt, bevor er es wirklich mit dem Herzen verinnerlicht. So, also wenn ihr Menschen beschenken wollt mit dem, was euch an Jesus kostbar ist, sagt nicht, ich habe es ihm doch einmal gesagt, fertig. Jetzt stellt euch vor, die Jünger sagen, ein Gottesdienst, ja, war nichts, er hat, entweder hat die Augen des Herzens sind noch blind oder so, den können wir beiseite tun, der ist halt resistent jetzt, der will nicht mehr, der mag uns nicht mehr oder so. Dieses Dranbleiben und Umgraben, das finde ich herausragend. Und dann kommt, tara, der achte Gottesdienst und der Herr steht da. Ein kurzes Segnen an alle, die da sind. Damit mussten die sich jetzt begnügen. Und dann war das nur noch ein Thomas-Gottesdienst. Er geht auf ihn zu, reicht ihm seine Hände, hat genau zugehört und sagt, guck mal hier, meine Nägelmale. Und da unten meine Füße, auch die Nägelmale. Jetzt darfst du deine Finger da reinlegen. Du kannst da jetzt kratzen und bohren und deine ganzen Fragen loswerden. Ich stehe dir zur Verfügung. So müsste man denken, weil er da so innerlich sich festgelegt hat, dass er das macht. Ah ja, macht er aber nicht. Der fällt auf die Knie und ist gläubig. Warum? Er wollte doch erst gläubig werden, wenn er das macht. Das liegt daran, dass er eine persönliche Anrede bekommen hat von Jesus, Thomas. Das ist das Geheimnis des Glaubens, weil der Glaube, der Verheißung hat, kommt ja nicht aus einem Wunder. oder weil sich Brot vermehrt oder ein Toter aufersteht. Das, ihr wisst, wie wir so sind, das verblasst in unserer Erinnerung ein. Aber das Wort Gottes ist ewig. Die Bibel sagt nicht, wenn wir genügend Wunder sehen, werden wir gläubiger und gläubiger. Die Bibel sagt, der Glaube kommt aus der Predigt. Die aber muss inspiriert sein durch den Geist Christi zum Rema. Und dann entsteht biblischer Glaube. Wenn Jesus sagt, ob ich diese Qualität des Glaubens noch finden werde, werden sich die Leute nur ihre Honigbotschaften, die sie glauben wollen, raussuchen und nicht das ganze Wort nehmen? Werden sie das verwerfen, dass alle Verheißungen in meinem Namen gültig geworden sind? Werden sie ihren Glauben ausbreiten, dass sie auch in der Lage sind, schwere Zeiten durchzugehen? Wir sind nicht nur berufen, an Christus zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Wenn du Nachteile hast, beruflich, wie auch immer, wegen deinem Glauben, weil du Wahrheit liebst und so weiter, trag es tapfer. Es ist eine Ehre, für Christus zu leiden. Was könnte ich da für Geschichten erzählen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, international? Hingegebene Frauen und Männer in Afrika, in Lateinamerika, in Asien und so weiter. Wunderbar. Wunderbar. Und ich dachte mir, Mensch, mein altes Europa, wird es diesen Glauben bewahren können oder werden die sich einfach weichspülen lassen durch die Fülle der Information, dass das Wort Gottes gar keine Attraktion mehr ist, zumal es aber das Einzige ist, was den Glauben aufrüstet und aufbaut. Und dann gibt es so eine Art Schmalspur Christus-Glauben. Ja, es gibt den dreieinigen Gott, ich hoffe, ich komme in den Himmel. Oder vielleicht sagt man auch fast gehirnwäschenartig, ja, ich komme in den Himmel, ich freue mich auf den Himmel und so weiter. Aber unser Glaube braucht Breite. Er soll wachsen, hinein in die Verheißung des Herrn. Das, was mit Thomas geschehen ist, das ist gültig. Wenn ich nur die Geschichte abgreife, da ist doch Maria, die bei Sonnenaufgang den Leichnam Jesu salben will. Nun war aber der Grabstein weg und das Grab war leer. Jetzt läuft die Frau verwirrt im Friedhof rum und sucht den Jesus-Leichnam. Und landet wo? Bei einem Friedhofsgärtner. Und nun spricht sie mit dem, ich betone, Friedhofsgärtner. Und der Friedhofsgärtner, den fragt sie, weißt du, wo der Leichnam meines Herrn hingelegt worden ist? Ist er umgelegt worden und so weiter? Wer hat ihn gestohlen? Und der Friedhofsgärtner geht gar nicht auf ihre Frage ein. Er sagt nur, Maria. Vorher sagte er, Thomas. Jetzt sagt er, Maria. Und zack geht die Frau vor dem Friedhofsgärtner auf die Knie und sagt, Rabuni, Meister. Und ist gläubig. Warum? Weil das Wort Christi, wenn es persönlich wird, in uns den Glauben weckt, mit Jesus ganz festzustehen. Und lass mich abschließen mit den zwei Spaziergängern. Die haben auch den Titel Emmausjünger. Kennt die Geschichte. Da kommt noch ein dritter Spaziergänger. Stellt sich dazu, läuft mit ihnen. Sie sprechen über die Tagesereignisse, Jesus stellt sich nichts wissend, aber dann kommen sie, wie, hast du nicht mitgekriegt, das und so. Und Jesus, ja, haben doch die Propheten gesagt, er ruhte da so als Auferstandener. Er war nämlich der Spaziergänger. Aber für die Emmausjünger war Jesus nicht erkannt und er war Spaziergänger, bis sie vor ihrem Haus kamen und dann gemäß der orientalischen Gastfreundschaft ihn noch zum Abendbrot einluden und so. Und dann hat Jesus mit ihnen da am Abendbrotstisch gesessen und dann nahm er das Brot und brach. Ich weiß nicht, ob er da immer die zwei Außenfinger gehoben hat, wenn er das Brot gebrochen hat. Jedenfalls steht da in der Bibel, dass die Jünger erkannten die Art und Weise, wie er das Brot brachte, dass es Jesus ist. Und in dem Moment verschwand er vor ihren Augen. Und dann kommt der Satz, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete. Das Geheimnis der persönlichen Rede. Liebe Schwestern und Brüder und Freunde dieser Gemeinden. Jesus lebt. Jesus redet gern. Jesus interessiert an einer gesunden Glaubensentwicklung. Jesus möchte dir in dein Glaubenstal reinsprechen und sagen, wirf den Glauben nicht weg. Oft ist es Krankheit, die uns das raubt. Dein Körper kann krank sein und er wird jetzt nicht so schnell gesund, wie du angeblich erwartet hast. Manchen Christen reicht das schon aus, nicht mehr so dollgläubig zu sein. Sie verwerfen den Aspekt der Heilung, praktizieren ihn nicht mehr, wegen einer Niederlage, persönlicher Art womöglich. Andere merken, ihre Seele ist krank. Sie grübeln, beten, Herr, komm und schaff Frieden. Und es kommt noch keine Veränderung. Vielleicht hast du dich überarbeitet. Was auch immer. Beziehungen können krank sein. Alles war doch immer so schön und jetzt alles kaputt. Und du betest, dass der Herr alles wieder in Ordnung macht, er macht das nicht in Ordnung. Und jetzt hängst du dort unten im finsteren Tal dunkler Gedanken und statt, dass dein Glaube sagt, wie bei König David, mir wird nichts mangeln, weil Jesus mein Hirte ist. Gott ist mein, der Herr ist mein Hirte. Und wanderte ich auch durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn so. Und er ist hier mit seinem Heiligen Geist. Er ist unter uns, kann zu dir sprechen. Ich weiß nicht, wo du was Krankes in dir spürst, was deine Zukunftsperspektive betrifft, was deine Partnerschaft betrifft, was deine Kinder betrifft oder deine Gemeinde. Du sagst, meine Gemeinde kränkelt und du betest, dass der Herr sie heilt. Wir sind nicht nur berufen, an ihn zu glauben, sondern auch mit ihm zu leiden. Und glaubt mir, dass der Herr an seiner Gemeinde leidet. Überall, wo sie sich nicht so entwickelt, wie es soll, weil er weiß um die Widerstände. Er sagt in den Sendschreiben zu den Boten, ja, ich weiß, du bist an einem schweren Ort oder ihr seid eine kleine Gemeinde, ihr habt eine kleine Kraft, aber er kümmert sich, er ist da. Und ich bitte euch, vergleicht euch nicht mit irgendetwas, haltet euch zu Jesus, preist seinen Namen, erneuert euren Glauben. Egal, was geschehen ist, lasst euch wieder aufrichten. Von Thomas kann ich sagen, dass es kirchengeschichtlich belegt war, dass der Kerl echt nach Indien gegangen ist. Das ist ein langer Weg, A. Und B, kein optimales gläubiges Klima unter den Leuten. Diese Naturvölker oder mit ihren Naturreligionen haben ihn aber nicht abgeschreckt, obwohl er so ein bisschen Sensibelchen ist, dort das Wort des Herrn zu verkünden. Ich glaube, er hat aus seiner Niederlage gelernt und gesagt, keiner ist dem Herrn zu schade, dass er ihn wieder aufrichtet. Keiner wird verloren sein. Der große Hirte geht los und findet sein Schaf, das sich verlaufen hat und zieht es wieder zurück zu dem ursprünglichen Glauben. Und der Süden Indiens ist so christlich geworden über die Jahrhunderte. Es gibt Steininschriften, wo dieser Thomas drin vorkommt, als Jünger Jesu, die belegen, dass er das erste Saatgut des Evangeliums dort ausgebreitet hat. Und bis heute gibt es große Gemeinden, 30.000, 50.000 am Sonntag da zusammen, beeindruckend. So danke ich Gott für seine Investition in Thomas und diesen Gott in Christus verkündige ich heute Morgen, weil er auch an dir interessiert ist. Und er will nicht, dass du an deinem Glauben Schiffbruch erleidest, sondern feststehst. Wir stehen noch auf zum Gebet. Und weil wir in deinem Namen, Jesus, hier zusammengekommen sind, und du mit deinem guten Geist dein Versprechen einhältst und unter uns bist, haben wir gerne an dein altes Wort gedacht, in dem festen Wissen, dass du es lebendig machst. Du hast Thomas angesprochen, Maria und die Emmausjünger, und du sprichst auch Leute an, die in diesem Saal sind. Ja, ich glaube, dass die Leute beim Zuhören merkten, was ist das für eine Kraft, die mich beim Zuhören fesselt? Warum kann ich so konzentriert sein in diesem warmen Saal? Und ich möchte dir zusprechen, es ist Jesus, der sich um dich kümmert. Es ist Jesus, der deine Glaubensprüfung sieht und deine Schwäche entdeckt. Aber er ist hier nicht, um dich schwach zu lassen, sondern um dich zu stärken. Du brauchst nur eins tun, dein Herz zu öffnen. Du brauchst nur eins tun, zu sagen, Herr, ich hebe meine Hände zu dir auf. Ich bring dir meine Sorgen, ich bring dir alles Schwache, was mich schwächt. Und ich weiß, du kümmerst dich. Du bringst mich hin zu dieser Haltung, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bleibst du dennoch mein Gut und mein Teil. Du machst den schwachen Glauben stark. Herr, ich hebe meine Hände auf zu dir und will all die segnen, die auch ihre Hände zu dir emporheben und sagen, danke, dass du mit mir geredet hast. Ich segne dich in dem Namen Jesu Christi, dass der Herr dir gnädig ist, dort, wo du gezweifelt hast, ob er dich noch liebt und ob er sich wirklich um dich kümmert. Ich segne dich, dass dein schwacher Glaube stark wird an diesem Morgen, denn der Zweifler empfängt nichts, aber du sollst etwas empfangen von Gott. Und so segne ich dich mit Wiederherstellung, mit Zurückführung an den Platz, wo dein Glaube stark und kühn war. Und ich segne dich mit einem stabilen Glauben, dass egal was geschieht, die Beziehung zum Herrn unauflösbar bleibt. Und ich segne dich, dass du ein Segen bist und dass du Kraft hast, Leute aufzusuchen, die am Glauben gescheitert sind. Mit ihren Gründen. Aber Christus wird sie persönlich ansprechen. Heiliger Geist von Jesus, bitte gib Sendungsgnade, gib Gesprächsgnade, damit dein Reich Gottes sich ausbreitet und der Verlorene zurückfindet, der verlorene Sohn, die verlorene Tochter zurückkommt und dass junge Leute auch gestärkt werden in diesem wunderbaren Glauben. In Jesu Namen. Also frage ich, während wir vor Gott sind, ist jemand hier, der sagt, Pastor, ich habe noch nie wirklich ganze Sache mit Jesus gemacht.